Ich komme zum ersten Beispiel, Maria. Die ist immer treu und immer da. Und damit ist sie ein Vorbild in Treue und Präsenz. Ich denke, fast schon als ein unerreichbares Vorbild gilt Maria, die Mutter von Jesus. Und ich denke, bei meinen Beispielen darf sie überhaupt nicht fehlen. Von der altkatholischen Kirche wurde Maria zur sogenannten Mutter Gottes ernannt, weil sie Jesus, Gottes Sohn, geboren hat. Aber dadurch schwebt sie auch manchmal wie so ein Mysterium über uns und ist, vor allen Dingen in der katholischen Kirche, der Inbegriff von Liebe und Fürsorge, Liebe und Fürsorge Gottes. Und sie dient dort in der katholischen Kirche ja sogar als Mittlerin. Und sie wurde laut katholischer Lehre sogar in den Himmel enthoben und sitzt zu Rechten Gottes. Auf all diese Dinge möchte ich heute nicht eingehen. Aber in der Tat ist Maria, die Mutter von Jesus, eine besondere und eine zu ehrende Frau. Sie selbst hat es so prophezeit in ihrem Jubellied, nachdem sie realisiert hat, dass der Sohn Gottes in ihr wächst. Sie sagt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Alle Kindeskinder ist ein anderes Wort für Nachkommen und dazu gehören wir ja auch und darum dürfen wir Maria auch selig preisen. Wir dürfen dankbar dafür sein, dass sie uns so ein gutes Vorbild an Mutterliebe und Hingabe gegeben hat. Denn sie hat Ja gesagt zu dem Ratschluss Gottes, zu seinem Auftrag für ihr Leben. Aber heute möchte ich betonen, dass Maria zwar in ihrer Rolle als Mutter von Jesus etwas Besonderes ist, aber meine bisherige Lebenserfahrung zeigt mir, und ich habe ja schon wirklich viele Gespräche mit Menschen geführt, die Mütter sind bei Taufgesprächen oder mit Menschen, die ihre Mutter verloren haben bei Trauergesprächen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr viele Mütter gibt, die auch, wie Maria, die Mutter von Jesus, Ja sagen zu dem Leben, das in ihnen wächst, auch wenn es mit Herausforderungen und mit Angst verbunden ist. Die Stärke von Maria, der Mutter von Jesus, lag in ihrer Hingabe zu Gott und an das Leben. Sie sagt Ja zu ihrem Leben, zu dem Leben, das in ihr wächst. Sie sagt Ja zu ihrer Berufung. Und in diesem Ja liegt der Schlüssel für den Frieden und den Segen, trotz aller Widerstände und Widrigkeiten, die sie als Mutter ja auch erleben muss. Und das geht gleich los, wo Jesus sozusagen anfängt, wirksam zu werden in der Öffentlichkeit. Da wird sie nämlich abgewiesen von ihrem Sohn, als sie ihn darauf hinweist, dass der Wein zur Neige geht bei einem Hochzeitsfest in Kana. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Es ist interessant, weil hier wird deutlich, Maria weiß schon etwas über Jesus, über seine Fähigkeiten, über das, was in ihm ja schlummert, um nach außen in die Öffentlichkeit zu kommen. Sie weiß um seine Fähigkeiten und Gaben. Und ich glaube, das ist ganz oft bei Müttern so, bestimmt auch manchmal bei Vätern. Aber oft wissen Mütter intuitiv, wohin der Weg ihrer Kinder geht. Einfach weil sie die Gaben und Stärken und vielleicht auch die Schwächen ihrer Kinder gut kennen. Und genauso gut und wahrscheinlich noch viel besser kennt dich Gott. Und er hält es aus, wenn du deine eigenen Wege gehen willst, wenn du es anders machen willst. Maria hält auch die abweisende Antwort von Jesus aus. Wir lesen da im Johannesevangelium Kapitel 2. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was hab ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und jetzt ist das Schöne, Maria hält die Abweisung nicht nur aus, also sie reagiert nicht verletzt, sondern sie glaubt unbeirrt weiter an Jesu Auftrag. Denn sie wendet sich dann an die Jünger und sagt, seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Kinder, besonders in einem Alter, wo sie sich abnabeln, weisen oft ihre Mütter ab. Das beginnt in der Pubertät und das hält vielleicht auch manchmal noch ein bisschen länger an. Die wollen das einfach anders machen, sie wollen ihre eigenen Wege gehen. Und das ist auch gut so. Und es ist auch gut, wenn Mütter dann nicht panisch oder gekränkt oder verärgert reagieren, sondern wenn sie dem Raum geben, dieser Entwicklung. wenn sie in diesem Augenblick, wo sie die Abweisung erfahren von ihren eigenen Kindern, trotzdem treu bleiben, trotzdem präsent bleiben, da bleiben. Darin liegt auch die Kunst, wenn man ein Elternteil ist von einem pubertierenden Kind, diese Konflikte und den Streit auszuhalten, aber immer noch präsent zu sein mit der Liebe, mit der Treue, mit der Fürsorge. Egal ob im Kleinkindalter oder in der Schulzeit oder in der Jugend oder beim Eintritt ins Erwachsenenalter, ich glaube, die Mütter sind ja die beständigen Bezugspersonen von Kindern, von Menschen. Jeder von uns hat ja eine Mutter. Und manchmal kann das auch zu viel werden, nämlich dann, wenn Mütter anfangen zu klammern, zu kontrollieren und zu bevormunden. Aber genau so ist Gott nicht und so war Maria auch nicht. Gott hat uns Mütter als Vorbilder gegeben, damit sie uns zeigen, dass Liebe und Freiheit immer Hand in Hand miteinander gehen. Und da bin ich persönlich sehr dankbar, dass meine Mutter mir das vorgelebt hat. Dass sie immer präsent war, da war, aber dass sie keinem, ich habe 4 Geschwister, keinem ihrer Kinder vorgeschrieben hat, welchen Weg sie gehen müssen, welche Beziehung sie leben dürfen oder auch nicht, sondern es war immer Freiheit. Jeder durfte seinen Weg gehen, aber sie und auch mein Vater waren immer ansprechbar, immer da. Und ich glaube, dass auch nur auf diesem Nährboden eine gesunde Bindung, eine gesunde Beziehung entstehen kann, auf dem Nährboden von Vertrauen und Freiheit und Liebe. Und ich glaube, dass Gott in seinem Wesen auch ist wie eine Mutter, die weiß, was in dir steckt, die uneingeschränkt Ja zu dir sagt, die dir aber deinen Weg nicht vorschreibt, die sicherlich weiß, was in dir liegt und was der Auftrag für dein Leben ist, aber die nicht kommt und es besser weiß oder dich bevormundet. Gott ist wie eine Mutter, die immer für dich da ist und die dir Rat gibt, wenn du ihn brauchst, aber die dich nicht auf Tritt und Schritt verfolgt mit dem erhobenen Zeigefinger und die kontrolliert, ob du ihren Rat auch umsetzt. Gott weiß natürlich um deinen Auftrag und um deine Berufung, aber er wird dich nicht bevormunden. Ich glaube, er wartet darauf, dass du fragst, was denkst du, was ich kann, wohin mein Weg geht, wo mein Platz ist. Aber er wird dir nicht hinterherlaufen, er wird dich nicht belästigen, weil er unbedingt will, dass du seinen Willen ausübst. Er schenkt dir die Freiheit, dich selbst zu entdecken und zu entwickeln. Er schenkt dir Freiheit, ihm nah zu sein, aber er schenkt dir auch Freiheit zu gehen. Tatsächlich, diese Freiheit schenkt dir Gott. Du kannst ihm auch den Rücken zukehren. Und warum schenkt dir Gott diese Freiheit? Weil alle erzwungene Liebe keine Liebe ist. Du kannst Liebe nicht erzwingen. Es wird immer nur die Antwort auf eine Forderung sein. Aber wenn du aus Freiheit zu Gott kommst, dann ist es eine Beziehung, die auf Liebe, auf wahrer Liebe basiert. Weil du selber Interesse hast. Weil es dein Herz ist, was sich sehnt nach der Nähe Gottes. Im Galaterbrief Kapitel 5 steht, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Wenn du ein Gottesbild hast oder wenn du eine Mutter gehabt hast, die dich sehr vereinnahmt hat, glaub mir, so ist Gott nicht. Das zweite Beispiel ist die Mutter von Moses. Die war sehr erfinderisch. Sie hatte Sehnsucht, das Leben ihres Sohnes zu beschützen und diese Not hat sie erfinderisch gemacht und darum ist sie uns ein Vorbild in Liebe und Versorgung und auch im Schutz des Lebens. So wie es viele namenlose Mütter in der Menschheitsgeschichte gibt, die große heldenhafte Taten vollbracht haben, von denen aber nicht alle immer etwas erfahren, so erfahren wir auch nicht, wie die Mutter von Moses mit Vornamen hieß, sondern wir erfahren nur, dass sie eine Tochter Levis war. Und die Mutter von Moses tut etwas, was jeder Mutter, die ihr eigenes Kind liebt, das Herz bricht. Sie gibt ihr Kind weg, damit es überleben kann. Und auch das möchte ich uns vorlesen im 2. Kapitel des 2. Buch Mose. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Hier möchte ich einfügen, der Pharao hatte den Befehl gegeben, die hebräischen Jungen, die Neugeborenen, umbringen zu lassen. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästlein von Rohr für ihn und verklebte es mit Erzharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil, und ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester, die ja im Schilf gestanden und geschaut hatte, zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und still es mir, ich will's dir lohnen. Die Frau, also die Mutter von Mose, nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es ward ihr Sohn, und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Die Mutter von Mose hatte Angst um ihr neugeborenes Kind, denn der Pharao hatte, wie schon gesagt, seinem Volk befohlen, alle neugeborenen hebräischen Jungen zu töten, damit sich dieses Sklavenvolk innerhalb von Ägypten nicht noch mehr verbreiten kann und immer stärker werden würde. Den eigenen Sohn herzugeben und nicht zu wissen, was aus ihm wird, das ist wirklich hart. Und das Schwierigste überhaupt für Eltern und insbesondere für Mütter ist, ihre Kinder irgendwann loszulassen. Wenn das jetzt in einem Alter geschieht, wo das eher normal ist, sagen wir mal mit 18 oder später, dann mag das einfacher sein, als wenn das in einem Alter geschieht, wo es viel zu früh ist, wo wir das nicht wollen. Und dennoch tut die Mutter von Moses hier etwas, wozu jede Mutter in der Lage sein sollte, nämlich ihr Kind loszulassen im Vertrauen darauf, dass Gott da ist und sich kümmert. Gott selbst liebt uns mit dieser bedingungslosen und innigen Liebe, wie sie eine Mutter normalerweise hat, wenn ihr Kind auf die Welt kommt, das sie vorher 9 Monate unter ihrem Herzen getragen hat. Ich glaube, dass nichts stärker ist als die Liebe zwischen einer Mutter und ihrem neugeborenen Kind. Aber es ist auch nichts größer als die Angst um das Leben dieses Kindes. Und Gott liebt dich mit derselben innigen Liebe und letzten Endes lässt er auch dich los aus seinen Gedanken, er lässt dich los aus der Ewigkeit in das Menschenleben auf die Erde. Wir glauben daran, dass jeder Mensch ein Gedanke Gottes ist. Dein Leben hat Gott vorbereitet in seinem Herzen, in seinen Gedanken, bis es zu dem Augenblick kommt, wo du in dieses Leben als Mensch geboren wirst. Gott lässt uns los in eine Welt, von der er weiß, seit dem Sündenfall, dass es eine Welt voller Gefahren und Zerfall ist. Und er hat Angst um unser Leben, weil er eigentlich für jeden Menschen ein ewiges Leben bestimmt hat. Und er möchte unser Leben schützen. Und er schützt es, indem er uns in Familien hineingebären lässt, so wie das schützende Kästlein bei Mose. Aber vor allen Dingen schützt er unser Leben, indem er so erfinderisch ist und einen Heilsplan entwickelt hat, indem er den Weg, dass wir zu ihm zurückkommen können, vorbereitet hat. Er selbst ist derjenige, der uns im Leben wieder zurück an sein Herz zieht, der diese enge Bindung ja leben möchte. So wie Mose aus dem Wasser gezogen wurde, so zieht uns Gott aus der Dunkelheit in sein Licht, aus der Verdammnis in seine Erlösung, aus dem Schmutz in die Herrlichkeit. Auch bei der Tochter des Pharao, die das Kindlein findet, wird das Mutterherz angerührt. Es ist nicht ihr eigenes Kind, aber ich denke, viele Frauen, viele Mütter unter uns kennen das. Wenn wir irgendwo ein hilfloses Kind sehen, werden sofort die Muttergefühle in uns angesprochen. Wir wollen das Kind auf den Arm nehmen, wir wollen es schützen. Wir wollen, dass dieses Kind groß wird und leben kann. Und beim Menschen ist es keine Königstochter, nicht die Tochter des Pharaos, die uns findet, sondern es ist der König selbst, Jesus Christus. Es ist Jesus Christus, der uns zu sich zieht und uns rettet und uns neues Leben schenkt als Königstöchter und Königssöhne. Im 1. Petrusbrief steht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, der euch gezogen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Gott liebt dich mit bedingungsloser Liebe und er sorgt für dein Überleben, indem er dich loslässt und gleichzeitig den Weg vorbereitet hat, wie du wieder zurückkommen kannst. Und das dritte Beispiel, das sind zwei Frauen, zwei Mütter, wovon die eine schon die Großmutter ist, Lois und Eunike. Sie sind aufrichtig und beständig in ihrem Glauben und damit sind sie Vorbilder im Glauben und in der Fürbitte. Wir lesen im zweiten Brief des Paulus an Timotheus. Wenn ich an dich denke, bin ich voll Dank gegen Gott, dem ich mit reinem Gewissen diene, wie es schon meine Vorfahren taten. Tag und Nacht denke ich unablässig an dich in meinen Gebeten. Ich erinnere mich an deine Abschiedstränen und ich sehne mich danach, dich wiederzusehen, damit ich mich so recht von Herzen freuen kann. Ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen, denselben Glauben, der schon in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike lebte und der nun, da bin ich ganz sicher, auch in dir lebt. Ganz oft, wenn ich Taufgespräche führe und ich danach frage, ob die Eltern des zu taufenden Kindes christlich erzogen wurden oder in einem christlich geprägten Umfeld aufgewachsen sind, da bekomme ich leider, in Klammern, oft zur Antwort eher nicht so. Also man ist zwar getauft, man ist konfirmiert, man ist Weihnachten und Ostern zur Kirche gegangen, aber ansonsten hat das nicht so die große Rolle gespielt. Aber, und das höre ich wirklich oft, am ehesten war es noch die Mutter und in den allermeisten Fällen die Großmutter, die gebetet hat, die zur Kirche ging, der Glaube wichtig war. Ich denke, Omas und Mütter werden oft als diejenigen erwähnt, die, wenn überhaupt religiöser Einfluss ausgeübt wurde, das getan haben. Und die Tatsache, dass da jemand ist, der an mich denkt, der für mich betet, der mein Bestes will, das tut jedem Kind gut, auch jedem Enkelkind. Aber nicht jedes Kind erlebt diese christliche Erziehung mit Liebe und Vorbild. Aber meistens ist es doch so, das hoffe ich zumindest, dass es mindestens ein Elternteil gibt, das für seine Kinder betet. Am besten ist es natürlich, wenn es Vater und Mutter ist, aber es ist auch gut, wenn es mindestens ein Elternteil ist, das in der Fürbitte für die eigenen Kinder oder die Großmutter für die Enkelkinder vor Gott kommt und diese Leben Gott anbefiehlt. Vielleicht ist das auch so, dass es die Mütter oder Großmütter sind, weil sie rein biologisch eine engere Bindung ans Kind haben. Vielleicht, weil die Auseinandersetzung mit Tod und Leben bei der Schwangerschaft und bei der Geburt uns körperlich angeht. Auch da, ja, ist das ja immer auch mit Tod und Leben verbunden, ne? Bei Geburten sterben viele Frauen oder das Leben des Kindes steht auf dem Spiel. Und das ist jeder Frau bewusst, auch wenn die Geburt gut geht. Trotzdem ist es ein Augenblick, wo wir auseinandergesetzt werden mit der Frage nach Leben und Tod. Und ich persönlich glaube auch, dass das der Grund ist, warum Frauen selten oder nie Krieg mit Waffen führen. Denn wer einmal mit einem Kind schwanger war und es geboren hat unter Schmerzen, der wird sich sehr schwer tun oder nur im Notfall in der Lage sein, mit einem Fingerdruck ein ganzes Menschenleben auszulöschen. So wie eine Mutter und eine Großmutter für ihre Kinder und Enkelkinder betet, so tut das auch Jesus Christus für uns. Jesus möchte nicht, dass wir auf unserem Weg der Nachfolge stranden, genauso wenig wie das Eltern für ihr Kind wollen. Jesus möchte nicht, dass wir auf krumme Wege geraten, dass wir uns in eigenen Plänen verrennen, dass wir uns überfordern. Und er will auch nicht, dass wir uns unterfordern, dass wir hinter unserem Potenzial zurückbleiben. Aber da der Mensch einen freien Willen hat, wird Gott hier nicht zum Manipulierer, sondern zu einem, der für dich betet. Zu Simon Petrus hat Jesus vor seiner Verhaftung gesagt, steht in Lukas 22, Simon, Simon, pass gut auf. Gott hat dem Satan erlaubt, euch auf die Probe zu stellen und die Spreu vom Weizen zu scheiden. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube an mich nicht aufhört. Wenn du dann wieder zu mir zurückgefunden hast, musst du deine Brüder und Schwestern im Glauben an mich stärken. Und wir kennen auch das lange Gebet, das Jesus vor seinem Abschied für die Menschen betet, für die Jünger und für die Menschen, die auch nachher noch an ihn glauben werden. Das heißt, Jesus betet für uns. Jesus möchte, dass wir auf dem guten Weg bleiben, auf dem Weg, der ins ewige Leben führt. Jesus glaubt an dich. Er betet für dich. Und es stimmt, Gott lässt Versuchungen und Prüfungen in unserem Leben zu, aber er gibt uns nicht einfach so der Verdammnis preis, sondern er schenkt uns durch seinen Sohn Jesus Christus ein Vorbild im Glauben. Ein Vorbild, das an uns glaubt, das für uns ist und das für uns betet. Und wenn dieses Vorbild derselbe ist, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, was sollte uns dann noch Angst machen? Krankheit, Leiden, Angst, Einsamkeit, Verlust, Veränderungen, Arbeitslosigkeit, finanzielle Probleme. Was sollte uns Angst machen? Es gibt nichts, was uns Angst machen muss, denn wir glauben, wie Paulus es im Brief an die Römer schreibt, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes. Und ich füge hinzu, die ist wie die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.